MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Jetzt kommt unser Magazin Innehalten diese Woche schon das dritte Mal raus. Und am Anfang wird uns Lesern gleich die Frage gestellt, was denn die katholische Kirche, archäologische Ausgrabungen, Waffenlieferungen an die Ukraine und Schwangerschaftskonfliktberatung gemeinsam haben. Die Frage gebe ich dann jetzt gleich mal weiter an meinen Kollegen Florian Ertel. Der ist nämlich mitverantwortlich für das Magazin. Flo, löst doch mal bitte auf. Was haben diese Themen gemeinsam?
Ja, grüß dich, Katharina. Ja, was haben sie gemeinsam? Sie kommen alle bei uns in unserem Heft vor, natürlich.
Habe ich mir fast gedacht.
Großartig, nicht? Aber sie sind tatsächlich auf den ersten Blick recht unterschiedlich, aber da kann man auch davon ja ablesen, bei dieser Themenvielfalt, bei diesem Spektrum sozusagen, dass, ja, sage ich mal, für einen Christen in der Gesellschaft, dass es da sozusagen viele Bereiche gibt, ja. Ich habe seinerzeit mal Philosophie studiert und da haben wir das ganz ähnlich mal definiert, ja. Da sagte unser alter Professor immer, Philosophie ist die Wissenschaft, für die alles in Frage kommt, wenn und insofern sie für den Menschen als Menschen von Bedeutung ist.
Mhm. Das heißt, es geht darum, wir sind alle angefragt, das ist die Gemeinsamkeit.
So ist es. Und ja, als Christ in der heutigen, eher säkularen Gesellschaft kann man sich durchaus mal auch vielleicht ein bisschen auf Spurensuche machen, wo man dann in dem einen Thema, was vielleicht eher etwas, ja, wie soll ich sagen, nicht besonders kirchlich auf den ersten Blick ausschaut, vielleicht doch noch etwas Christliches sich entdecken lässt.
Mhm. Spurensuche ist ein gutes Stichwort, Flo. Denn 8 Jahre lang war die Archäologische Staatssammlung in München geschlossen. Jetzt ist sie wieder eröffnet worden. Und ihr habt mal geschaut, was die Besucher da jetzt erwartet.
Ja, wir haben zuerst mal mit dem Direktor, mit Rupert Gebhardt, haben wir gesprochen, generell mal über die Frage der Archäologie, über, ja, was hat sie denn jetzt eigentlich mit dem Menschen zu tun? Und da kommt man auch bald wieder dazu, gerade bei so einer Sammlung wie in der Archäologischen Staatssammlung, die ja vom Anfang des Menschseins sozusagen anfängt, dass wir dann bald wieder beim Transzendenten und beim Religiösen sind. Ja, ist ganz interessant. Mein Kollege Joachim Burkhardt hat das Interview geführt und er hat den Direktor auch gefragt, was der wohl machen täte, wenn er mal ein Sabbatical, also ein Sabbatjahr machen würde. War interessant, die Antwort von ihm. Er hat nämlich gemeint, also wenn er das denn hätte, dieses Glück, was er nicht glaubt, aber wenn er das hätte, dann würde er gerne zu den altsteinzeitlichen Höhlenmalereien gehen, sich in die Höhle setzen und die dann betrachten vor Ort.
Okay.
Also, und dann wäre er nämlich konfrontiert mit diesen ganzen Fragen, die den Menschen von Anfang an wohl mit, ja, beschäftigt haben. Und ich finde, es ist eine ganz interessante Antwort von so einem Mann.
Absolut, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Spannend. Also auf jeden Fall ein Lesetipp. Und ihr schaut ja auch, Flo, schon mal auf den nächsten Feiertag, nämlich auf Christi Himmelfahrt. Da gibt es in der Stiftskirche in Baumburg etwas ganz Besonderes.
Ja, da ist Muskelkraft gefragt.
Oh, in der Kirche.
So ist es. In der Stiftskirche St. Margareta in Baumburg ist ein Brauch noch heute im, ja, in der Praxis üblich an Christi Himmelfahrt, wie in nur noch ganz wenigen anderen Kirchen. Nämlich wird dort die Christusfigur aufgezogen mit reiner Muskelkraft durch das Heiliggeistloch.
Und wer macht das?
Das sind in Baumburg 3 Brüder, sehr kräftige Herren. Hier haben sie auch auf einem Foto mit abgebildet.
Okay.
Und das Schöne der Geschichte, die wirklich interessant ist, ist von einer Insiderin, meine Kollegin Hanna Wastelhuber, die kommt nämlich genau von dort.
Ah, okay.
Die kennt sich aus damit. Und ja, ein Blick hinter die Kulissen, sage ich mal, von so einem doch relativ ungewöhnlichen Brauchtum, aber ich finde es sehr interessant.
Absolut, dann schauen wir uns das mal an und du hast ja schon gerade gesagt, es gibt auch Fotos dazu, da kann man schon einen Einblick kriegen.
Selbstverständlich.
Danke Flo, dass du uns die neue Ausgabe des Magazins Innehalten vorgestellt hast. Sie bekommen das Magazin in vielen Kirchen des Erzbistums, können die Printausgabe ganz leicht abonnieren oder es digital in der Michaelsbund-App lesen. Stundenlanges Sitzen und Zuhören gehören seit jeher zum normalen Schulalltag. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch. Eintöniger Frontalunterricht ist aber für Kinder und Jugendliche langweilig. Das belegen auch zahlreiche wissenschaftliche Studien. Das Unterrichtsformat Lernen durch Engagement möchte das jetzt ändern. Die Adolf-Kolping-Berufsschule in München wendet das Konzept schon einige Jahre an und scheint damit Erfolg zu haben. Denn dafür wurde die Berufsförderschule bereits mehrere Male vom Bayerischen Kultusministerium ausgezeichnet. Der Berufsschullehrer Patrick Oberdörfer hat das Lernprinzip an der Schule eingeführt. Wie Lernen durch Engagement Schüler und Lehrer verändert hat, das hat er meinem Kollegen Paul Hasel in der aktuellen Ausgabe der Kolpingstunde erzählt. Und Paul Hasel ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Paul.
Hallo Katharina.
Paul, was ist denn beim Lernen durch Engagement anders als im normalen Unterricht?
Die Schüler sollen einfach das, was sie in Theorie und Praxis gelernt haben, gezielt für andere einsetzen. Mhm. Das ist das Ziel. Der Unterricht wird dadurch lebensnah, die Schüler können das Gelernte umsetzen und erwerben damit auch soziale Kompetenz. So wie zum Beispiel beim Schafstallprojekt für eine Einrichtung der offenen Jugendhilfe, das Patrick Oberdörfer für seine Schüler organisiert hat.
Über die ganzen Fächer hinweg haben wir vom Fundament, von dem Mauerwerk, von der Verschalung außen, vom Verputzen das ganze Gebäude erstellt. Also da ist eigentlich, und das ist ja das Tolle beim Lernen durch Engagement, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich kann ein ganz kleines Projekt machen mit ein, zwei Fächern, aber ich kann es auch jetzt wie unser Schafstall riesig groß machen. Also das muss man schauen, wie die Rahmenbedingungen sind, wie das Lehrkräfteteam Ressourcen hat und dann einfach mal anfangen und wachsen lassen, sage ich da mal.
Das klingt spannend. Und was macht so ein Projekt dann mit den Schülern?
Die verändern sich natürlich, werden vor allem selbstbewusster und werden dadurch dann auch von den Lehrern ganz anders wahrgenommen, sagt Patrick Oberdörfer.
Und ich werde nie vergessen, da hatten wir einen Schüler, der war es gewohnt, dass der in der Schule gemaßregelt wurde, dass er halt eigentlich der schlimme, schlechte Schüler war. Und da stand der plötzlich im Büro unserer Schulleiterin, der Frau Grufo, und war nicht zum Rapport dort, wie es sonst irgendwie in seiner ganzen Schullaufbahn gewohnt war, sondern wurde dort empfangen und da wurden die gelobt und da gab es Foto und Abschluss und die haben Urkunden bekommen und ich glaube, ich habe den noch nie so dick und fett grinsen sehen und das sind diese Momente, wo er sagt, da hast du Impact bei den Schülerinnen und Schülern und deswegen kann ich nur für Lernen durch Engagement werben.
Lernen durch Engagement steht übrigens in Schleswig-Holstein sogar schon offiziell im Lehrplan.
Ja, krass.
In Bayern sind wir noch nicht so weit, aber Patrick Oberdörfer ist ganz optimistisch, dass Lernen durch Engagement auch bei uns bald ganz offiziell auf dem Stundenplan stehen wird.
Dann sind wir mal gespannt, ob das so sein wird. Danke dir, Paul, für die Infos. Noch mehr Erfahrungsberichte aus den Lernen durch Engagement-Projekten an der Adolf-Kolping-Berufsschule in München hören Sie heute Abend ab 19 Uhr bei uns hier im MKR in der, ja, wie soll's anders sein, Kolping-Stunde mit meinem Kollegen Paul Hasel. Oder ganz einfach als Podcast bei dem Streamingdienst Ihrer Wahl. Wenn Sie draußen auf der Straße die Leute fragen, was der Sinn des Lebens ist, da hat wohl jeder eine andere Idee. Viel Geld verdienen, heiraten, Berge besteigen oder Weltrekorde aufstellen. Der Theologe und Psychotherapeut Manfred Lütz, der geht die Frage von einer anderen Seite an. In seinem neuen Buch »Der Sinn des Lebens« sagt der Autor, dass man den Sinn des Lebens sehen kann. Und zwar in der Kunst. Deswegen versucht Lütz, den Menschen Kunst nahezubringen.
Ich glaube, dass jeder Mensch Sinn für Kunst hat. Das ist also nicht ein Buch für Romliebhaber oder Kunstliebhaber, Kunstexperten oder so, da gibt's ja viele. Das wollte ich nicht. Sondern ich wollte ein Buch für 80 Millionen Deutsche schreiben. Das heißt, jeder kann sich berühren lassen in der Seele von Kunst. Und die genialsten Künstler haben den Sinn des Lebens versucht darzustellen.
Dabei beschreibt Manfred Lütz berühmte Kunstwerke, die allesamt aus Rom stammen. Erstens, weil er lange dort gelebt hat und zweitens, weil Rom eine einzigartige Stadt ist.
Rom ist so lange wie keine andere Stadt der Welt Hauptstadt gewesen, und zwar Hauptstadt der Welt, nicht nur Hauptstadt eines Landes. Hauptstadt fast der gesamten, der Antike bekannten Welt und dann Hauptstadt der weltweiten katholischen Kirche. Und deswegen haben die bedeutendsten Künstler das Beste gegeben.
Allein schon deswegen, weil die Zeitgenossen der mittelalterlichen Künstler nicht lesen konnten. Sie haben den Sinn des Lebens nicht aus Büchern erfahren, sondern in den Bildern und Skulpturen gesehen. Deswegen hat Lütz großen Wert darauf gelegt, dass exzellente Bilder in seinem Buch zu sehen sind. Der Leser soll innehalten und sich von den Bildern berühren lassen. Paradebeispiel ist für den Autor die Pietà von Michelangelo. Zu sehen ist die Mutter Gottes mit dem Leichnam Jesu Christi im Schoß.
Und wenn man das Gesicht der Madonna sieht, dann sieht man, dass sie leicht lächelt. Ganz leicht lächelt. Sie lächelt, eine Mutter lächelt angesichts der Leiche ihres Sohnes auf ihrem Schoß. Ist die Frau verrückt, ja? Sind das Illusionen, die sie sich macht? Hat sie nicht mehr alle, ja? Oder ist dieses Lächeln vielleicht wahr? Und wenn dieses Lächeln wahr sein kann, dann glaubt man ans ewige Leben. Dieses Lächeln geht nur, wenn man an die Auferstehung glaubt. Sonst geht das nicht, sonst ist das Quatsch.
Wer diese und andere christliche Werke anschaut, spürt, dass der Sinn des Lebens mehr ist als das tägliche Einerlei. Christliche Kunst geht einen Schritt weiter. Sie zeigt die Menschlichkeit als einen Sinn des Lebens.
Also ich glaube, dass in wirklich großer Kunst man das spüren kann, was Humanität bedeutet. Was bedeutet Menschsein? Und ich glaube, wir brauchen das heute. Die Kirchen haben ihre Autorität völlig verloren, ja. Sie merken es selbst noch nicht, ja. Also die Bischöfe äußern sich zu vielen Dingen, Politik und so weiter. Da hört ja kaum mehr jemand drauf. Ich glaube, wir müssen versuchen, wieder über das Wesentliche zu reden. Gibt es Gott? Gibt es keinen Gott? Gibt es ewiges Leben? Gibt es nicht das ewige Leben?
Mit seinem Buch möchte Manfred Lütz aber nicht missverstanden werden. Es soll kein Rom- und Kunstführer sein und er möchte auch nicht missionieren. Gerade deswegen ist am Ende des Buches ein Glaubensbekenntnis abgedruckt.
Mir war wichtig, dass ich transparent mit dem Leser und der Leserin umgehe. Das heißt, dass ich denen nicht irgendwie so Christentum unterjuble, so indirekt. Das fände ich unseriös. Ich bin bekennender katholischer Christ. Aber mir war es wichtig, dass das Buch eben nicht nur für Christen geschrieben ist und auch nicht, um die Leute zum Christentum zu bringen, sondern für alle Menschen, auch für Atheisten. Und sie sollen sich dann nicht von Manfred Lütz ansprechen lassen, sondern von Michelangelo, von Raphael, von Bernini, von dem, was an großer Kunst in Rom zu sehen ist.
Denn, sagt Lütz, wirklich große Kunst kann dazu führen, dass man sein Leben ändert. Willi Witte für das MKR.
Wenn Sie den Sinn des Lebens in der Kunst entdecken wollen, das Buch »Der Sinn des Lebens« von Manfred Lütz ist im Kösel Verlag erschienen und kostet 30 Euro. Kaufen können Sie den Band unter anderem in unserer Buchhandlung Michaelsbund oder ganz bequem online auf michaelsbund.de. Wenn ich hier so bei uns im Studio raus aus dem Fenster schaue, dann ist es mal wieder grau und nass, so wie die vergangenen Tage auch schon. Und ich nutze ja dieses regnerische Wetter, um mir gerade alle Filme im Kino anzuschauen, die ich vorher nicht mehr geschafft habe. Aber es kommen natürlich auch wöchentlich neue Filme in die Kinos, wie zum Beispiel Challengers. Der italienische Filmemacher Luca Guadagnino ist für seine besondere Bildsprache bekannt. Und nun hat er sich eine spannende Dreiecksbeziehung im Tenniszirkus vorgenommen. Mehr über Challengers, der diese Woche in den deutschen Kinos startet, verrät Ihnen jetzt mein Kollege und Filmexperte Klaus Schlaug.
Die Hauptrolle in Challengers spielt Superstar Zendaya. Sie verkörpert das ehemalige Tennis-Wunderkind Tashi, das nach einer schweren Verletzung den Traum von der eigenen Karriere aufgeben musste. Mittlerweile coacht sie ihren Ehemann Art, der zwar schon mehrere Grand Slams gewonnen hat, sich aber nun in einer Formkrise befindet.
Tashi Duncan, die spielt in einer anderen Liga. Du warst unglaublich heute. Sie wird eine eigene Modelinie haben. Eine Stiftung. Sie wird ihre ganze Familie zu Millionären machen. Was willst du jetzt machen?
Mein einziges Talent besteht wohl darin, Bälle zu verdreschen.
Ich will, dass du mein Coach wirst. Ich will, dass du mich coachst.
Wie oft passiert sowas hier, dass ihr auf dieselbe steht? Na komm.
Wen von uns hast du jetzt?
Bei einem unterklassigen Turnier will sich Art neues Selbstvertrauen holen, trifft aber ausgerechnet auf seinen ehemals besten Freund Patrick, der früher auch Tashis Liebhaber war. So kommt es auf und abseits des Tennisfeldes zum Showdown. Die drei Freunde wettstreiten um Erfolg im Sport und in der Liebe. Challengers ist für eine derartig große Produktion fast ein experimenteller Film geworden. Ungewöhnlich sind etwa die harten Elektrobeats, die eigentlich ruhige Dialogmomente begleiten. Auch die Kamera tobt sich in den Tennisszenen so richtig aus und nimmt dabei schon mal die Perspektive des Balles ein, auf den wild eingedroschen wird. Hauptdarstellerin Zendaya und ihre männlichen Co-Stars Mike Feist und Josh O'Connor sorgen durchaus für erotische Spannung auf der Leinwand. Auch wenn der Verlauf der Dreiecksbeziehung die ein oder andere Wendung zu viel nimmt und die Motivation der Charaktere so nicht immer klar ist. Gerade das Ende des insgesamt unterhaltsamen Streifens verliert sich in endlosen Zeitlupen. So ist die finale Pointe zwar stimmig und ein runder Abschluss, kommt aber dann nicht mehr wirklich überraschend. Klaus Schlauk für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.